ich verlasse diese toxische Situation, ich muss nicht bleiben, aber du musst an den Punkt selber kommen. Du kannst nicht sagen, ich hüpfe jetzt jedes Mal in einen anderen Job, wenn es nicht passt, sondern wirklich an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst für mich und gegen euch und gegen diese Situation. Und das hat mir geholfen und es ist auch ganz wichtig, darüber zu reden und nach Hilfe zu fragen. Also ich habe wirklich, eine meiner größten Stärken ist, nach Hilfe zu fragen. Und das muss nicht nur eine Therapie sein, das können Freunde und Freundinnen sein, das kann auch die eigene Familie sein, der Mann, die Frau, was weiß ich. Aber darüber zu sprechen, zu sagen, ich brauche gerade Support und ich brauche Unterstützung und die auch, wie gesagt, das zu formulieren und das auch zu lernen zu formulieren, ist ganz, ganz wichtig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jaks, ich bin Unternehmerin, Gründerin von Jaks Beautyline und Mama von 2 Kindern. Ich habe über viele Jahre an mir selber gearbeitet. Ich habe jahrelang Therapien gemacht, Coachings, Hypnosen, NLP-Sessions und so weiter und habe jetzt ein Leben geschaffen, was wirklich, in dem ich glücklich bin, in dem ich zu mir stehe, zu mir, wie ich bin, und möchte mit dem Glowcast euch inspirieren, darüber nachzudenken, wie ihr seid, wie ihr lebt, wie ihr euch noch weiterentwickeln könnt, und lade immer mal wieder neue Leute ein, die mich auch inspirieren, die ich total beeindruckend finde, wie sie ihren Weg gegangen sind. Und dazu zählt auf jeden Fall auch die liebe Anastasia Barner. Sie ist heute bei mir zu Gast. Sie ist Deutschlands jüngste Unternehmerin, hat Fementor gegründet und ihr Werdegang ist aber immer nur so glamourös dargestellt worden. Zwar teilt sie auf ihren eigenen Social Media Kanälen häufiger, dass sie gemobbt worden ist, dass sie sexuelle Belästigungen immer mal wieder erlebt, dass sie Cybermobbing erlebt hat und so weiter. Aber ich habe noch nie irgendwie mal mit ihr intensiver darüber gesprochen. Deswegen habe ich sie eingeladen und ich muss sagen, dass die Folge wirklich sehr, sehr, sehr emotional geworden ist. Deswegen spreche ich auch an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung aus. Wie gesagt, es geht um Mobbing, aber es geht eben auch um sexuelle Belästigung. Möchte euch aber trotzdem auch sagen, dass diese Folge enorm wichtig ist, und teilt sie in euren Bereichen, wenn ihr sagt, wirklich es hilft anderen Menschen auch offen und ehrlich über Probleme zu sprechen. Ich glaube, das muss einfach da raus. Es ist so wahnsinnig wichtig. Hört jetzt erstmal selber rein und entscheidet dann für euch, inwiefern euch diese Folge auch bereichert und ihr sie teilen wollt. Hallo, liebe Anastasia. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier zu sein und damit wir einmal richtig in Ruhe sprechen können.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich liebe es.
Wir haben uns jetzt so häufig getroffen. Wir haben uns auf allen möglichen Events gesehen. Aber wie das halt immer so ist, man spricht dann halt immer so relativ oberflächlich. Obwohl,
hi, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Tschüss.
Genau so. Zuletzt hast du dich noch so liebevoll um mich gekümmert auf dem Event und hast darauf geachtet und hast gesagt, du bist Mama. Hast du auch schon an dich selber gedacht und was gegessen?
Geh nach Hause. Du musst recht. Du hast noch einen langen Fahrtweg.
Also total. Ich finde es ganz bezaubernd und ich habe dich einfach als einen unfassbar herzlichen Menschen kennengelernt. Und ich habe jetzt letztens auf dem Event auch deine Mama kennengelernt und da kamen mir fast die Tränen, als du gesagt hast, dass du einfach so dankbar bist, mit so einer Mama aufgewachsen zu sein. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen, damit alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, einmal so ein bisschen dich noch besser kennenlernen und wissen, was machst du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Woher kommst du?
Ich komme aus Berlin-Mitte, gerade angereist. Ja, meine Mama ist eigentlich der Beginn meiner Geschichte. Ich bin 1998 auf die Welt gekommen, schwerer Kaiserschnitt, Notkaiserschnitt mit meiner Mama, die auf Antibiotika verzichtet hat, weil sie Kindsbettfieber hatte damals. Und daran sind früher die Frauen gestorben. Und sie hat sozusagen durch zum Glück die Medizin, aber natürlich auch durch ihren Willen, ihren Kämpfergeist geschafft zu überleben und mich auch noch zu stillen, und hat auf Antibiotika verzichtet, sondern hat gesagt, ich trinke so viel Wasser, bis die Krankheit rausgeschwitzt ist. Und das waren die ersten 3 Tage, wo ich auf der Welt war. Und das zeigt eigentlich, was ich für eine starke Mutter von Anfang an hatte. Und die Stärke hat nicht abgelassen, auch als sie alleinerziehend wurde als ich 10 Jahre alt war. Ich habe sozusagen eine Frau an meiner Seite gehabt und habe die nach wie vor an meiner Seite, die mir gezeigt hat, Karriere und Kind sind eine Und-Entscheidung, keine Entweder-Oder-Entscheidung. Und das hat mich in meinem Leben unglaublich geprägt. Ich bin mittlerweile oder war eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands, habe 2019 mein erstes Startup Fementor gegründet. Das ist die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa, wo wir Frauen helfen, eine Mentorin aus einer anderen Generation, sei es älter oder jünger, zu finden. und habe mir einen Namen in der Startup-Szene machen dürfen, bin mittlerweile Autorin von einem Buch namens Gegründet, Startup-Szene Uncovered, wo ich aber auch über die letzten 4 Jahre geschrieben habe, was es eigentlich heißt, jung zu gründen und was es auch heißt, als Frau zu gründen.
Mega, mega coole Story. Und ich finde halt einfach Wahnsinn, was du für so einen straighten Weg gegangen bist. Jetzt spricht man ja bei dir.
So straight so.
Ja, aber du hast es trotzdem immer einen ganz krassen Kämpfergeist, ne? Also wie deine Mama, das hat sie dir wahrscheinlich in die Wiege gelegt. Bist du ja auch eine krasse Kämpferin. Wir haben ja kurz im Vorgespräch schon mal gesprochen. Da hast du auch gesagt, so boah, Wahnsinn, ne? Was wir uns auch alles so antun, ne? Als Unternehmerin, man steht halt immer so da als diese krassen Karrierefrauen und Powerfrauen. Aber magst du mal so ein bisschen so von deiner noch eigentlichen Geschichte erzählen? So, was ist so dein eigentlicher Weg auch gewesen?
Weg war schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, dass mein Leben auf sozialen Medien und in Artikeln glamourös klingt. Tolle Promis kennengelernt, darf mich dazuzählen, darf auf Veranstaltungen gehen. Und letztendlich hat mein Leben eigentlich in der Schulzeit angefangen mit sehr, sehr schlimmen Mobbing-Erfahrungen. Und ich bin Generation Z, das heißt, ich bin die allererste Generation, die wirklich mit dem Handy eigentlich auf die Welt kam und auch mit Cybermobbing zu kämpfen hatte. Und wir sind eine Generation, du hattest nicht mehr Mobbing auf dem Schulhof, du bist blöd, die ist doof oder ich schreibe dir auf deinen Tisch irgendwie, ich mag dich nicht. Sondern wir hatten wirklich brutales Cybermobbing, wo du im Internet hinter einem Fake-Account eine Person angreifen konntest. Und das hat in mir eine Angst vor meiner eigenen Generation, vor meinem Altersgenossinnen und Genossen erzeugt. Und ich habe mich immer an Älteren orientiert. Ich habe immer Freunde gehabt, da Freundinnen, die älter oder jünger waren als ich, aber nie wirklich gleich alt, weil ich immer wieder Revue passieren lassen habe, oh Gott, Kinder können brutal sein, Kinder können dich mobben und habe auch sehr, sehr lange damit gekämpft, darüber ehrlich zu sprechen. Gerade als Kind, was gemobbt worden ist und als du hast ja immer noch dein inneres Kind, hast du diese Verletzung, die du mit dir rumträgst. Und die ersten paar Jahre als Gründerin, wenn im Raum gelacht worden ist und ich in den Raum kam, dachte ich, die lachen über mich. Und es war ein ganz großer Heilungsprozess, wo ich gesagt habe, okay, ich bin nicht mehr das gemobbte Kind. Ich bin eine erfolgreiche Frau und ich stehe für all die Frauen, die es eben schwer hatten, die vielleicht auch sagen, ich will eine andere Frau unterstützen. Und es gibt Mobber und es gibt Mobberinnen und es gibt Leute, die auch in einem Arbeitsumfeld eine total negative Erfahrung machen, weil sie eine Vorgesetzte und einen Vorgesetzten haben, der sie nicht unterstützt, sondern auch mobbt. Also es ist ja nicht nur eine Schulthematik. Nicht nur Kinder können brutal sein, sondern Erwachsene leider auch. Und ich habe gesagt, für all diejenigen, die sowas durchmachen und die auch diesen Moment kennen, für die möchte ich einstehen, für die möchte ich auch sagen, das Problem liegt nicht bei dir. Das Problem liegt bei der mobbenden Person, die irgendwas in dir sieht, was sie auch gerne hätte. Oder die mit einer Problematik kommt. Und das ist auch so diese Frage, die mich immer nervt, wenn du eine Mobbing-Erfahrung hattest und darüber redest, dass dann immer kommt, ja, warum wurdest du denn gemobbt? Wo ich denke, frag mich das nicht. Frag die Person, die mich gemobbt haben und schau dir an, wo die jetzt stehen und wo ich stehe. Und ich kann dir sagen, die meisten von denen folgen mir auf Instagram, schauen neidisch meine Instagram-Story. Und es ist nicht eine Genugtuung für mich, wo ich denke, hey, ich zeig's euch jetzt, sondern für mich ist wirklich, wo ich sage, ihr habt mich stärker gemacht und dafür bin ich euch eigentlich dankbar, weil ich mit so einem Willen und so einer Kraft rausgegangen bin, weil ich immer gegen was anschwimmen musste und dann war dieser Gegenwind weg und auf einmal bin ich so wie so ein kleiner flotter Fisch, bin ich an allen vorbeigeschwommen. Und das war schmerzhaft, das war wirklich eine schwere Zeit und meine Mama hat ganz, glaube ich, sogar noch mehr gelitten als ich. Aber es hat mich stärker gemacht und deswegen bin ich letztendlich dankbar dafür.
Mhm. Diese Zeit, wo du so stark gemobbt worden bist, das war ja, du hast gesagt, ab seitdem du so 10 Jahre alt warst?
Also eigentlich hat es in der ersten Klasse angefangen, wegen was total bescheuert. Okay. Ich habe damals die Hauptrolle in dem Stück für die Einschulung für die nächste erste Klasse bekommen. Und das Mädchen, was das wollte, hat damals sozusagen die coole Mädchenklicke gehabt. Also wirklich sowas total bescheuert ist, wo ich denke, hätte ich doch nicht diese Mowgli-Rolle oder Einschulungsrolle bekommen oder was weiß ich. Aber da fing es eigentlich an und das sind ja manchmal so bescheuerte Themen. Und dann habe ich natürlich immer eine Mama gehabt, die international gearbeitet hat. Das heißt, ich bin meistens mitgereist. Das heißt, ich kam dann in der 6. Klasse zurück und habe einen Vortrag über Indien gehalten und habe dann Namaste gesagt. Natürlich so aus Kindersicht war ich komisch. Ich bin aufgefallen. Ich war immer extrovertiert. Ich war laut und das eckt natürlich an. Und ich war auch nie, es gibt ja immer Opfer, Täter und Retter. Und ich war auf jeden Fall in dieser Retterin-Rolle und habe halt versucht, mich vor Leute zu stellen, die vielleicht schwächer waren oder die geschützt werden mussten. Das Problem war, dass ich es dann abbekommen habe. Und das war auf jeden Fall so eine Thematik, wo es dann auch nochmal im Gymnasium wirklich anstrengend war.
Wie hast du dir in der Zeit selber geholfen? Also ich kann mir das nur ausmalen, wie krass sowas sein muss, also wie das auf die Psyche geht und wie dich das natürlich jetzt auch im späteren Leben noch belastet. Aber was waren denn so in diesen Zeiten auch so das, was dir dann auch irgendwo da so ein bisschen geholfen hat, weiterzumachen? Und du hast ja jetzt auch gesagt, du bist denen jetzt fast dankbar, dass sie dich halt so stark gemacht haben. Wie bist du da rausgekommen? Also wie hast du da auch diesen Mindset-Switch gehabt?
Für mich waren Prominente in Hollywood natürlich Vorbilder, die auch über ihre Mobbing-Erfahrungen gesprochen haben. Ich habe immer gesagt, als Teenie und als ich diese Erfahrung gemacht habe, wenn ich irgendwann aus der Schule raus bin und in irgendeiner Form irgendeinen Bekanntheitsgrad habe, dann werde ich eine Vorbildfunktion und spreche darüber. Ich werde es nicht totschweigen, ich werde nicht sagen, ich bin toll, glamourös, Schule war super. Es war nicht super, es war total anstrengend. Ich habe es gehasst, zur Schule zu gehen. Nicht wegen dem Lernen, sondern wegen diesen Erfahrungen und dieser Angst, in die Gesichter zu schauen, nicht zu wissen, hast du mir gerade die anonyme Nachricht geschickt oder war es jemand anderes? Und für mich war natürlich meine Mama ein ganz starker Ankerpunkt, war sozusagen der Fels in der Brandung und gleichzeitig aber auch der Drive zu sagen, okay, ich habe vielleicht innerhalb der Schule negative Erfahrungen, aber ich habe mich außerhalb der Schule immer engagiert. Ich habe geschauspielert, seit ich 7 Jahre alt war. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, als Jugendjournalistin zu schreiben für die Berliner Zeitung, habe eigentlich 6 Jahre Karriere als Jugendjournalistin hinter mir. Ich habe mehrere Auszeichnungen bekommen. Und ich glaube, das hat mir auch so einen Antrieb gegeben, weil ich eben dachte, okay, ich will neben der Schule Erfolgsmomente feiern. Und sei es auch nur, ich bin der erste Platz auf der Skipiste, was ich nicht war, das ist dein Sohn. Herzlichen Glückwunsch übrigens, falls er sich das irgendwann mal anschaut. Also mega stolz auf dich. Aber ich glaube, diese Erfolgsmomente haben mir unglaublich viel gegeben. Und darauf habe ich auch gemerkt, okay, ich schaffe mir was fürs Leben und Beruf und Job kann Spaß machen. Ich glaube auch dieses Klischee, was meiner Generation ja immer wieder nachgesagt wird, Generation Z ist faul, will nicht arbeiten. Das kann ich widerlegen und sagen, doch können wir und wir wollen es auch und wir haben auch Lust, was zu bewegen und was zu machen, mit Sinn allerdings nur.
Mhm. Und diese Phase nochmal, um das jetzt so auch abzuschließen, hattest du da auch tatsächlich irgendwie eine psychologische Hilfe? Also deine Mama war dir eine Riesenstütze, aber es ist ja, man kann ja, also du bist ganz offensichtlich ja auch wirklich so vom Typ her Macherin, ne? Also durch und durch. Du hast dich da immer wieder so selber rausgeholt, aber das Mobbing, das ist ja leider nicht nur in der Schule ein ganz präsentes Thema, sondern es gibt es ja wirklich überall beim Job und so weiter. Hast du da vielleicht noch so ein paar Impulse, auch für jemanden, der jetzt zuhört, der vielleicht irgendwie sowas auch mitnimmt? Wie hast du es letztendlich auch geschafft?
Also für alle, die vielleicht eine eigene Erfahrung gemacht haben oder ein Kind zum Beispiel haben, was Mobbing-Erfahrung erlebt und widerfährt, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, es muss drüber gesprochen werden, es darf nicht totgeschwiegen werden und es darf auch nicht nur drüber geredet werden, oh, die sind alle doof, die sind böse. Natürlich muss man auch irgendwann gucken, habe ich vielleicht irgendein Schuldthema oder sind die neidisch oder woran liegt das denn genau und was ist der Auslöserpunkt und was triggert mich auch daran? Gleichzeitig ist aber auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, okay, zu einem gewissen Grad falle ich auf, weil ich anders bin und anders sein ist nichts Schlimmes. Gerade in Deutschland wird natürlich eher die Norm akzeptiert, wir sollen angepasst sein, zu verstehen, dass man anders ist und das als Gabe zu sehen, ist ganz, ganz wichtig für sich selber. Mhm. Und ich glaube, was ganz wichtig ist für alle, egal ob du in der Schule bist oder an einem Arbeitsplatz, zu verstehen, du darfst gehen und du kannst gehen. Und wir haben Fachkräftemangel, das heißt, wenn du in deinem Beruf gemobbt wirst von der Fachkraft oder einem Arbeitsgeber oder einer Arbeitsgeberin, verlass den Beruf. Schau anderweitig und du wirst Glück finden und du wirst einen Job finden und es ist manchmal auch, ich habe mich nicht getraut, damals das Gymnasium zu wechseln, weil ich dachte, oh, wenn ich in eine neue Schule gehe, werde ich da auch gemobbt. Ich habe nach der 10. Klasse 3 Tage vor den Sommerferien, wo es in die 11. Klasse gehen sollte, habe ich gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, noch 2 Jahre. Ich wechsle jetzt die Schule und ich habe die Schule gewechselt und ich habe nochmal 2 Jahre wirklich tolles Abitur gehabt. Ich habe total viel tolle Freunde kennengelernt und ich habe eine unfassbar tolle Zeit in der Schule nochmal gehabt und habe mich damit geheilt. Und dass ich gesagt habe, ich verlasse diese toxische Situation. Ich muss nicht bleiben, aber du musst an den Punkt selber kommen. Du kannst nicht sagen, ich hüpfe jetzt jedes Mal in einen anderen Job, wenn es nicht passt, sondern wirklich an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst für mich und gegen euch und gegen diese Situation. Und das hat mir geholfen. Und es ist auch ganz wichtig, darüber zu reden und nach Hilfe zu fragen. Also ich habe wirklich, eine meiner größten Stärken ist, nach Hilfe zu fragen. Und das muss nicht nur eine Therapie sein, das können Freunde und Freundinnen sein, das kann auch die eigene Familie sein, der Mann, die Frau, was weiß ich, aber darüber zu sprechen, zu sagen, ich brauche gerade Support und ich brauche Unterstützung und die auch, wie gesagt, das zu formulieren und das auch zu lernen zu formulieren, ist ganz, ganz wichtig.
Wie wichtig ist denn der familiäre Support dabei?
Ich weiß, ich gehe ja viel auf Veranstaltungen mit meiner Mama. Also meine Mutter macht meine PR-Arbeit jetzt seit 2 Jahren aktiv und begleitet mich zu fast jedem Event, wo ich hingehe. Und ich weiß, dass das Verhältnis nicht normal ist, dass es leider nicht die Norm ist, dass man so ein gutes Verhältnis zu seiner Mama oder einem Elternteil hat. Und ich bekomme auch regelmäßig E-Mails von Frauen, die mir schreiben, hey, ich habe eine Mama-Wund, also eine Mama-Wunde. Und das heilt mich so zu sehen, eine Tochter mit ihrer Mutter so in einem ähnlichen Verhältnis zu sehen. Es muss nicht immer die Blutsfamilie sein, es darf auch die gewählte Familie sein. Und ich habe ganz, ganz viele Menschen in meinem Umkreis, die sehe ich als Familie, auch wenn wir keine Blutlinie teilen.
Und deine Mama, die ja jetzt ganz offensichtlich sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht hat, ein ganz herzlicher Mensch ist. Ich erinnere mich auch an bei unserem letzten Event, wo wir uns getroffen haben, da habe ich ihr gesagt, wie toll ich das finde. Und ich habe ihr irgendwie gesagt, du musst doch unfassbar stolz auf deine Tochter sein.
Das kann sie nicht mehr hören.
Genau, und da hat sie gesagt, ja, aber ganz ehrlich, ich war auch in den Momenten stolz auf sie, wenn sie mit einer 6 nach Hause kam. Was hoffentlich niemals vorkam.
Niemals, natürlich nicht.
Nein, aber da hat sie sich halt direkt auch so in diese Situation, also nochmal so versetzt und meinte so, ja, ich bin stolz, aber ich war schon immer auf sie stolz. Ich
sie bin war jetzt stolz nicht auf mich, wo ja. kein anderes war.
Genau.
Und ich glaube, einfach auf erfolgreiche Frauen zu blicken und zu sagen, boah, die ist toll, die ist super. Und meine Mama fand mich toll und super, als ich niemand war. Und als ich nicht Anastasia Barner, Gründerin und sämtliche Aufzeichnungen runtergerattert habe, die kannst du eigentlich gar nicht mehr hören. Die sitzt schon immer, wenn ich irgendwie aufzähle, was ich mache, was du natürlich musst in der Szene, um immer wieder deine Relevanz zu bedeuten, gerade als junge Frau. Aber es ist so schön zu sehen, dass es Leute gibt, die, und auch Leute aus meiner Schulzeit, die mich treffen und mit denen ich immer noch befreundet bin, die sagen, ich liebe deinen Werdegang zu sehen, aber ich war damals schon stolz auf dich, weil ich einfach wusste, du bist eine starke Persönlichkeit. Und das ist das schönste Kompliment für mich, wenn jemand sagt, hey, ich erinnere mich an die Zeit, wo es nicht so einfach war.
Was hat sie denn aus deiner Sicht so richtig gemacht?
Alles.
Wow.
Alles das mit den Fehlern.
Das ist ein krasses Statement, weil ich frage mich das halt als Zweifachmama ganz häufig. Was kann ich falsch machen? Was kann ich richtig machen? Ich versuche immer mein Bestes zu geben, aber so oft denke ich halt immer, ne, so, oh, ist es jetzt gerade das Beste? Und Wie würdest du das sehen jetzt aus der Sicht, wo du auch selber noch keine Kinder hast?
Als ehemaliger Teenager kann ich jetzt mal sprechen, ja, genau. Aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, an alle Mamas und Väter und Elternteile, die gerade zuhören, es ist das Schönste zu sehen, wenn du erwachsen wirst. Und es war der Punkt irgendwann für mich, dass ich gemerkt habe, okay, du machst Fehler und du bist menschlich und du hast mir aber immer das Gefühl gegeben, dass du das Beste gibst und dass du da bist, ganz, ganz wichtig, das Gefühl zu bekommen als Kind, ich darf ehrlich sein. Und ich habe meine Mama in meinem ganzen Leben einmal angelogen, da habe ich gesagt, ich bin auf dem Weg nach Hause und ich war noch nicht auf dem Weg nach Hause, ich habe mir noch einen Döner geholt und habe ihr das dann ganz, also wirklich rotköpfig kam ich nach Hause, ich so, ich habe gelogen, es tut mir leid. Aber das Gefühl zu haben, wenn ich was falsch mache, dass ich im ersten Moment denke, ich will es meiner Mama erzählen und nicht denke, oh Gott, wie bringe ich das jetzt meinen Eltern bei? Und dieses Gefühl ist, glaube ich, der Moment, wo ich sage, das ist das Richtigste, was sie hat machen können. Da zu sein, mir das Gefühl zu geben, ich darf Fehler machen, weil sie auch Fehler macht. Sie ist diese super Frau, die aber gleichzeitig menschlich ist und sie hat Liebeskummer gehabt und hat trotzdem ihre Rolle als Mama für mich erfüllt und mir auch ehrlich gesagt, ich habe Liebeskummer, ich kann gerade nicht 100% geben, aber ich gebe alles, was ich geben kann. Und da auch offen und ehrlich und auf einer respektvollen Ebene zu sprechen. Ich habe mich immer verstanden gefühlt. Ich habe immer das Gefühl bekommen, auch wenn wir uns gestritten haben. Wir haben uns wirklich doll gestritten. Also es ist jetzt nicht, dass wir immer harmonisch zusammengelebt haben. Da gab es auch Türen schlagen und Beleidigungen und Streit. Aber das hat auch so viel dazu beigetragen, wer ich heute bin. Weil es gibt dieses Emotionsspektrum. Und es gibt, es ist wie so eine bunte Farbpalette, um es in Make-up zu sagen. Sozusagen die unterschiedlichen Farben, Töne, die zu dir passen, die nicht zu dir passen. Und jede Farbpalette ist sozusagen eine Emotion. Und ich durfte alle Emotionen leben. Und ich durfte das Dunkelrot leben, was Wut war. Und ich durfte auch diese männlichen Emotionen, die eher in unserer Gesellschaft Männern zugeschrieben werden, laut sein, wüten, schreien, was weiß ich, das durfte ich rauslassen. Und das hat mich einfach geprägt, weil ich gesagt habe, auch wenn es sich manchmal gegen sie gerichtet hat, durfte ich diese Emotionen empfinden und dadurch natürlich auch für mich merken, okay, was bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was will ich? Und will ich jemand sein, der Wut in sich trägt? Klar, ich bin manchmal wütend und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber danach zu verstehen, okay, diese Wut richtet sich vielleicht jetzt nicht gegen die Person, sondern kommt durch eine Situation. Und ich merke, dass ich als Unternehmerin dadurch eine extreme Gelassenheit mittlerweile habe, wo ich sage, ich kann wütend sein, aber danach kann ich auch sagen, hey, die Wut hat sich eigentlich nicht gegen dich gerichtet, sondern XYZ und ich habe noch meine Tage und die Kombi hat es halt einfach jetzt gerade gemacht und ich kann mich auch entschuldigen und das ist ganz, ganz wichtig.
Wie ging es für dich dann nach der Schule weiter? Du hast gerade gesagt, du hast 2 Jahre dann wirklich noch eine gute Schulzeit gehabt mit tollen Menschen, das hat dich geheilt. Ja. Was kam nach der Schule?
Nach der Schule kam direkt eher ein Gefühl von Verlorenheit. Also ich war jetzt nicht sofort, ich wollte nie Gründerin werden. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig zu betonen. Es gibt ja viele junge Leute, die sagen, oh, ich will Unternehmer werden oder Unternehmerin. Ein Drittel der Generation Z sagt gerade als Berufswunsch Gründer oder Gründerin. Und das wollte ich nie. Ich dachte immer, ich werde Schauspielerin, Journalistin, Moderatorin, Bundeskanzlerin, Prinzessin. Das kam dann ein bisschen früher. Prinzessin wollte ich nicht mehr werden, vor allem nach dem Meghan Markle so in den Medien zerrissen worden. Deswegen dachte ich, nee, doch etwas anstrengender, dann doch lieber Unternehmerin. Auf jeden Fall war für mich der Moment, dass ich gemerkt habe, okay, was will ich jetzt eigentlich? Die Welt steht ja offen, mit 18 kommst du aus dem Abitur. Ich habe mich dann direkt ins Studium eingeschrieben, weil wir das alle gemacht haben. Du bist halt direkt, okay, was machst du jetzt? Studium. Ich finde eine Ausbildung tatsächlich besser. Also rückblickend hätte ich, glaube ich, lieber ein duales Studium gemacht oder vielleicht eine Ausbildung und da auch direkt in einem Beruf gearbeitet, habe aber eine große Findungsphase dadurch auch durchgemacht. Ich habe 2 Jahre viel nebenbei gearbeitet, habe in einer PR-Agentur gearbeitet, habe TEDx-Veranstaltungen mitbetreut und habe dann in dieser Agentur, in der ich zuletzt gearbeitet habe, habe ich die Idee zu Fermento entwickelt. Und ich war da schon Teil von der Startup-Szene, ich war 20 Jahre alt, habe ein Problem gesehen, dass Frauen eben nicht in den CEO-Posten sind und auch nicht in IT-Berufen, sondern wir halt immer in dieser gläsernen Decke drunter stecken bleiben. Und ich wollte dieses Glas nehmen und da mit dem Hammer draufschlagen und sagen, ich will keine Decke über meinem Kopf. Ich will Luft zum Denken, Träumen und auch Erreichen haben. Und habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe wirklich innerhalb von 2 Wochen in so einer jugendlichen Naivität, sage ich jetzt mal, für Mentor ins Leben gerufen. Und seitdem hat sich mein Leben komplett verändert. Und 4 Jahre forward sitze ich hier und darf den Job meiner Träume machen, den ich mir hätte nie erträumen können.
Wahnsinn. Du hast trotzdem vorhin auch im Vorgespräch gesagt, Wahnsinn, was wir uns teilweise antun.
Ja.
Ne? Also ich finde das immer so toll. Das ist aber auch, finde ich, natürlich auch deine Generation, die so offen und ehrlich ist, ja, und offen und ehrlich über Gefühle und was da alles hintersteckt, redet. Kannst du so ein bisschen mal so erklären?
Das Nähkästchen wird geöffnet.
Darfst du das Nähkästchen einmal so für uns aufmachen? Weil es geht ja im Glowcast auch immer ganz stark darum, dass wir halt auch zeigen wollen, was dahinter steckt. Ne? Und dass man halt eben nicht
hinter
nur...
Hinter dem Glow.
Genau, was steckt hinter dem Glow? Ne? Es ist halt eben nicht nur das schöne Make-up, sondern es kommt halt ganz viel von innen. Und magst du einmal so von deinem inneren Glow sprechen? Mhm. Oder vielleicht auch mal den kleinen Schatten vom Glow?
Genau. Also natürlich in der Startup-Szene muss man sagen, dass 9 von 10 Startups scheitern. Das sind einfach Zahlen, über die wird sehr, sehr wenig gesprochen und es wird immer vorgegaukelt, wir werden alle erfolgreich, du raised Runden, Millionen, dass die Millionen nicht auf deinem Konto landen, habe ich auch ziemlich schnell gelernt. Das landet im Unternehmen und musst du auch ausgeben und dann ist das Geld auch sehr, sehr schnell wieder weg. Es ist natürlich, ich kann meine Geschichte nicht als Beispiel nehmen, weil ich bin eine Startup von 10, was erfolgreich geworden ist. Aber ich kann die Geschichten von den 9 Startups nennen, die ich habe scheitern sehen. Und das sind nun mal die Mehrzahl meiner Freunde und Freundinnen sind mit ihrem ersten Startup nicht erfolgreich geworden. Und das muss es auch gar nicht. Ich hasse, dass wir in Deutschland keine Scheiterkultur haben. Hier ist es, wenn du mit deinem ersten Startup nicht erfolgreich wirst, dann wird es nie was. In den USA wirst du erst ernst genommen, wenn du mit 3 Startups gescheitert bist und das 3. oder 4. klappt dann erst. Und da muss einfach ein Umdenken her. Und ich glaube, bei mir ist einfach der Fall, dass ich sage, dadurch, dass ich nie Gründerin werden wollte und auch nie irgendwie aus monetären Gründen gegründet habe, sondern mit einer Idee, mit einer Mission, mit einem Wunsch, was zu verändern, einen ganz anderen Antriebsmotor gefunden habe. Und die meisten, die eben diese 1/3 der Generation Z, die gründen wollen, die machen das eher aus oder sagen das eher aus finanziellen Motiven, weil sie vielleicht denken, hey, da kann ich mein eigener Chef sein, ich habe Freiheiten, ich verdiene total viel Geld. Tut man nicht. Kann ich euch sagen, als Gründerin sitzt du meistens da und fragst dich, wo ist eigentlich das ganze Geld, was wir angeblich verdienen. Und die Umsätze landen ja auch nicht auf deinem Konto leider. Du weißt es wahrscheinlich selber.
Ja.
Umsätze klingt immer so toll, aber wie viel bleibt dann für einen übrig oder sowas? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, darüber auch mal zu reden, über die Schattenseiten der Startup-Welt. Und ich habe mir deswegen auch überlegt und auch deswegen 2022 angefangen, ein Buch zu schreiben, was letztes Jahr rauskam, wo ich eben über all das gesprochen habe. Was passiert mit sexueller Belästigung in der Startup-Szene? Wie ist es, die Chefin zu sein, über die gelästert wird? Du bist nicht mehr die Kollegin, die gemeinsam zum Mittagessen geht, sondern du bist die doofe Chefin manchmal. Und das auch so auszuhalten und zu verstehen. Ich bin nicht immer die beste Chefin, auch wenn ich eine Tasse habe mit beste Chefin. Sondern du bist auch manchmal die total deine Kolleginnen und Angestellten nervt. Und du bist auch manchmal echt am Ende. Und das ist eben auch der Punkt, wo ich sage, was tun wir uns da eigentlich an? Du gibst unglaublich viel auf. Und das muss einfach vorher gesagt werden. Und nicht nur für junge Leute, sondern für alle. Eigentlich gründet man erfolgreicher über 40, aber man muss es bewusst tun. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und du lässt dich auf sehr, sehr viel Arbeit ein, auf sehr, sehr viel Zeit mit diesem Startup und auch der Preis, den du dafür teilweise zahlst, ist unglaublich hoch und man muss sich bewusst sein, möchte ich und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Und ich glaube, teilweise ist eine Festanstellung im Unternehmen eigentlich viel attraktiver als diese ganze Startup-Szene, die so glamourös wirkt, aber ganz sicher nicht so glowy ist, wie sie manchmal wirkt.
Was wünschst du dir? Was müsste sich noch ändern? Also ich bin ja jetzt deutlich älter als du, 15 Jahre, und ich habe ja auch echt krasse Schattenseiten von Karriere hinter mir, wo ich auch wirklich viel, viel, viel durchlitten habe und echt gedacht habe, so, oh mein Gott, wofür tue ich mir das hier überhaupt an? Und bin ja jetzt eigentlich in so einem Punkt, wo ich echt sage, boah, geil, also Unternehmertum, Hammer, es ist echt so mit unserem Team so mega toll. Wir sind einfach so eine riesen, krasse, tolle Clique. Ne? Es macht einfach so mega Spaß. Es ist wirklich, es ist gerade einfach ein Traum. Und klar haben wir auch irgendwie Themen in der Company, ne, wo man sagt, boah, wie nervig, ne, Produkte werden komplett falsch geliefert oder sonst irgendwas. Aber im Grunde muss ich schon wirklich sagen, dass ich gerade hier wirklich meine Traum-Company aufbaue und bin an einem Punkt, wo ich aber auch sehr, sehr, sehr viel an mir selber gearbeitet habe, ne, weil ich halt einfach gerafft habe, boah, krass, es geht alles von mir aus. Es ist alles einfach,
wenn es fängt. Wenn es dir gut geht, dann geht es dem Unternehmen gut.
Und auch das, was ich natürlich auch ausstrahle, ne? Ruhe, Gelassenheit in Themen.
Du strahlst so sehr. Und das ist nicht nur dein Make-up, trust me.
Aber was glaubst du, also was würdest du noch gerne an dir oder auch an deinem Umfeld verändern, dass du sagst so, boah, das wäre doch mega, weißt du, wenn ich halt eben nicht mehr Themen habe. Du hast auch mir schon erzählt, dass du halt auch in der jetzigen, heutigen Zeit ja auch noch Themen hast, ne, wo du krasse Nachrichten bekommst, wo du sagst halt auch, du wirst über Outfits irgendwie gewertet.
Kein BH, ja, bauchfrei,
so
das
krasse
zu kurz,
Themen.
Zu lang.
Ja, genau. Und das habe ich gar nicht. Also das gibt's bei mir in meiner
das
Welt gar nicht.
Das hast du vielleicht schon, aber die Leute trauen sich gar nicht mehr, dir das zu schreiben, weil die denken, der tut das eh nicht weh, deswegen lasse ich es einfach.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und das ist vielleicht ein guter Punkt.
Total.
Ja, weil ich einfach ja auch vorhin zu dir gesagt habe, ne, so, es ist so krass, ich lasse das gar nicht an mich ran. Null. Also mich kratzt das gar nicht, wenn mir irgendwie jemand schreibt.
Also an all die Hater da draußen gegen dich. Lass es einfach. Waste
keine
of time.
Chance.
Diese Frau. Keine Chance, Leute.
Also ich weiß, ich muss echt wirklich sagen, ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal sowas so getriggert hat im Sinne von auf Social Media oder sowas. Ne? Es gibt natürlich immer noch tausend Sachen, die mich triggern
das
in meinem Leben, was normal ist.
Die Lebenserfahrung ist halt
eben.
Da Gold wert.
Es ist wahrscheinlich ein bisschen Lebenserfahrung, aber was ist so zum Beispiel, wenn jetzt, ne, du hast jetzt die Möglichkeit, spul mal 15 Jahre vor.
Oh, wow.
So, was ist so das, wo du sagst, so, boah, das würde ich gerne so hinter mir lassen, und auch dieses Gefühl, wo ich einfach echt manchmal merke, boah, hier kann ich gerade nicht mehr strahlen.
Also wir haben 20% Gründerinnen in Deutschland und ich wünsche mir mehr Frauen und mehr Unterstützung innerhalb dieser 20%, weil nicht jede Frau, die das Hashtag Female Empowerment unter ihre Instagram-Posts setzt, unterstützt eine andere Frau außer sich selber. Und ich glaube, das wünsche ich mir mehr für unsere Gesellschaft und nicht nur in der Gründerinnen-Szene, sondern auch wir als Frauen müssen uns fördern. Wir müssen, vielleicht kennt jede Frau von euch diesen Bitch-Blick. Das gibt diesen Blick, ich sehe eine attraktive Frau auf der Straße und dann wird erstmal der Blick oben nach unten und dann gibt es so ein Blick. Das ist der Bitch-Blick. Ich habe den irgendwann so genannt, weil ich dachte, wir gucken uns wirklich zickig an. Ja. Und statt diesen Bitch-Blick aufzusetzen, danach die Person anzulächeln und zu sagen, hey, mir gefällt dein Outfit oder wow, du hast eine tolle Ausstrahlung oder sowas. Ein Kompliment von einer anderen Frau bewegt was bei dir. Und in 15 Jahren hoffe ich, dass ich eine Frau bin, die ein junges Mädchen auf der Straße sieht, die einen Minirock trägt, bauchfrei, halb aussieht, wie als hätte sie einen OnlyFans-Account und hingeht und sagt, sie strahlen. Sie sind eine wunderschöne junge Frau und nicht denke, wie kleidet sich die Jugend oder Wie sieht die aus? Weil ich war auch in dem Moment. Ich habe auch, wie ich mich teilweise gekleidet habe in der Pubertät. Oh Gott, also dass meine Mama mit mir auf die Straße gegangen ist. Aber das war ein Findungsprozess, das war eine Modeerscheinung, das waren Trends, die ich auf Social Media, damals Musical.ly, heute TikTok gesehen habe. Und da auch nicht in so einem Vorurteil anderen begegne, sondern auch verstehe, außerhalb dieser Kästen zu denken. Und in einem Interview habe ich auch mal gesagt, ich will nicht in Schubladen denken und ich passe auch in keinen Kasten. Ich bin der ganz verdammte Schrank und ich will anderen Frauen und anderen Menschen auch die Erlaubnis lassen zu verstehen, du bist der Schrank, du bist der Kühlschrank, du bist was weiß ich, du bist das ganze Möbelstück mit all seinen Facetten und nicht nur diese eine Schublade, in die du versuchst wirst, reingedrängt zu werden. Und was ich mir auch wünsche auf jeden Fall in, sagen wir jetzt mal 15 Jahren, ist, und vielleicht eigentlich schon dieses Jahr, ist ein Kummerkasten. Ein Kummerkasten für uns Frauen, wo wir uns hinwenden können. Gerade im Unternehmen, im Unternehmerbereich und Unternehmerinnenbereich vor allem, gibt es keine Anlaufstelle, wo du hingehen kannst und dich beschweren kannst und auch dich mal hinwenden kannst mit den Thematiken, die dich beschäftigen. Wie gehst du damit um, wenn du sexualisiert wirst am Arbeitsplatz und du die Chefin bist? Du hast keine HR-Abteilung, wo du sagen kannst, hey, kündigt mal die XY-Person, weil das manchmal der Investor oder die Investorin ist, weil das die Person ist, mit der du zusammenarbeiten musst und wo du auch ein extremes Machtgefälle hast. Als Gründerin oder als Unternehmerin bist du zwar innerhalb deines Unternehmens an erster Stelle, aber du bist rein theoretisch wie so in so einem Jagdgebiet und manchmal bist du nicht nur der Jäger, sondern manchmal bist du das gejagte Tier. Und da wünsche ich mir einfach eine krasse Veränderung für auch und auch Schutz vor allem. Es gab die MeToo-Bewegung und trotzdem gibt es immer noch Fälle in der Startup-Szene, die erschüttern. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Und ich habe auch in meinem Buch ein Kapitel, wo ich eben über sexuelle Belästigung, auch Liebe spreche und auch darüber rede, was passiert, wenn du sexuelle anzügliche Nachrichten bekommst? Was passiert, wenn du angefummelt wirst und dir denkst, ich würde gerne gerade dir mein Glas Wasser ins Gesicht schütten. Ich kann es aber nicht, aus Angst, meinen Ruf zu verlieren. Und gerade als junge Frau in der Szene passieren dir Dinge. Und das nicht nur als junge Frau, sondern einfach als Frau.
Könntest du an dieser Stelle nicht einfach auch gehen? Könntest du nicht das, was du damals in der Schule gemacht hast? Also ist es nicht deine Entscheidung als Unternehmerin, mit welchen Menschen du zusammenarbeitest? Und weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich versuche. Also ich glaube, das ist so das, was mich tatsächlich am meisten noch triggert, die Nachrichten von Frauen, die sagen, sie hätten keine Wahl. Und da würde ich total gerne drüber sprechen, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich manchmal denke, vielleicht bin ich einfach zu naiv. Vielleicht ist es in manchen Momenten wirklich auch einfach gar nicht möglich. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen, weil ich bin immer gegangen. Ich habe das niemals, also ich habe ein krasses Erlebnis gehabt. Und ich glaube, das hat mich so stark geprägt und ich habe so viele Jahre Therapien gemacht und so viel daran gearbeitet, dass ich heute an einem Punkt bin, dass ich sage, ich entscheide.
Was
und
war das?
Ich gehe. Ich bin mit 14 vergewaltigt worden. Okay. Und ich glaube, das ist eine Thematik, die einfach so krass mein Leben geprägt hat. Ja. Also,
ich hab grad voll Tränen im.
Also, ja. Ich hab da noch nie in meinem Leben öffentlich drüber gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade so aus diesem Gespräch herausgekommen, weil du auch so sagst, ne, es ist so wichtig, darüber zu sprechen. Ich glaube halt ein ganz.
Entschuldigung, das macht mich gerade voll.
Tut mir so leid.
Nein,
es tut mir leid, da liegen Taschentücher. Was ich nur ganz wichtig finde, an diesem Punkt auch nochmal zu sagen, ne, es ist halt letztendlich geht es ganz, ganz stark ums Verzeihen und dir selber zu sagen, ich bin heute die, die entscheidet und nicht mehr jemand anders. Ja. Und ich glaube, das hat einfach so viel in meinem Leben gemacht. Und das hat auch so viel, also die Sicht auf Männer ganz stark geprägt, leider.
Du hast aber auch einen ganz tollen Mann, der da hinten sitzt.
Ich habe einen unfassbar tollen Mann an meiner Seite, der mich auch über alles liebt und supportet. Und ich glaube auch gerade so eine Thematik, wenn man sowas erlebt einmal, ne, ist man da hochsensibel in jedem Bereich. Und ich glaube aber wirklich, dass es halt so wichtig ist, dass wir Frauen einfach auch ganz klar Grenzen setzen, ne?
Und auch drüber sprechen.
Also, drüber sprechen.
Danke. Grenzen setzen.
Es warum ich heute auch mit der Thematik, also ich habe wirklich diese Thematik bis vor 2 oder 3 Jahren oder sowas, da hätte ich überhaupt nicht darüber sprechen können, ohne nicht jetzt hier in wirklich Rotz und Wasser zu sitzen und zu heulen.
Sehr vertretend.
Aber guck mal auch, wie toll das eigentlich gerade für mich, was das gerade für ein Gefühl ist, dass ich jetzt gerade mit dir darüber spreche. Du fängst an zu weinen und ich habe gerade so ein, ich habe so ein, also wirklich, das habe ich, das sage ich wirklich aus tiefster Überzeugung, ich habe diesen Menschen so krass verziehen und das habe ich aber alleine geschafft, weil ich war 7 Jahre lang in richtig klassischer Therapie, ich habe jahrelang Coachings gemacht, ich habe so viel Hypnosen und so weiter und irgendwann kam ich an diesen Punkt, dass ich mir gesagt habe, ich möchte nicht mehr in diesem Leid sein. Ich möchte nicht mehr für mich in einem Kummer sein. Ich habe mir das Geschenk gegeben, dass ich mir gesagt habe, ich verzeihe diesen Menschen und ich hake dieses Thema ab. Ich habe so viel für mich daraus mitgenommen. Ich habe so viele Jahre so hart darunter gelitten. Und ich möchte für mich entscheiden. Ich möchte nicht mehr leiden. Und das ist halt das, was ich jetzt gerade bei dir höre und auch als wir vorhin im Vorgespräch waren, dass du so gesagt hast, so du erlebst das noch. Ne?
Nicht nur ich.
Nur du, sondern es erleben auch andere Frauen. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum ich meine Company überwiegend mit Frauen aufbaue. Ne? Dass ich halt einfach du auch sage, sie. ich schütze sie und ich schütze mich.
Und du gibst ihnen aber auch einen Space, wo sie niemals was erleben werden. Und ich glaube, das ist ein Geschenk, was du nicht nur dir machst, sondern auch vielen anderen Frauen. Und du gibst ihnen eine Stärke und du gibst ihnen ein Tool im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand, um zu sagen, ich schütze mich. Und wenn es nur der Lippenstift ist, mit dem ich mich ein bisschen selbstsicher fühle. Und ich glaube, das macht ja auch ganz viel. Und ich, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, und das ist, glaube ich, ein Thema, es ist einfach schwierig zu sagen, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir ein Standing haben, wir haben ein Following. Ich habe eine Reichweite auf Instagram und LinkedIn. Ich kann einfach sagen...
Soll ich dir einmal ganz kurz das Taschentuch geben? Das so.
Wir haben die Reichweite, wir haben die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und wenn ich zum Beispiel sexualisiert werde oder Nachrichten auf Instagram oder LinkedIn bekomme, dann poste ich die und dann teile ich das und dann pointe ich auch raus, hey, das geht nicht. Und ich sage auch, ich kann das aber machen, weil ich keine Investoren an Bord habe, weil ich das mit meinem eigenen Geld finanziert habe, mit Fementor, weil ich auch in keiner Abhängigkeit bin. Aber wie viele Frauen sind eine Abhängigkeit? Wie viele Frauen werden bedroht von einem Chef oder einer Chefin? Und wie viele Leute denken, sie kommen da nicht raus? Es muss nicht sein, dass sie da nicht rauskommen würden, aber sie denken es. Und aus diesem Denken musst du erstmal rauskommen und dich rauskämpfen. Und ich glaube, dafür ist es wichtig zu sagen, hey, Schicksalsschlag A, B, C ist mir passiert. Und ich habe eine Frau, wie jetzt du zum Beispiel, die hier sitzt und für jede zweite Frau, die sexuell belästigt worden ist auf dieser Welt, ein Vorbild ist und sagt, hey, diese eine Frau hat es angesprochen und es muss drüber geredet werden. Und deswegen verschweige ich nicht Nachrichten, die mit sexueller Belästigung zu tun haben. Ich verschweige nicht Mobbing-Erfahrung, weil es bringt nichts. Ich habe mir immer gesagt, ich will eine Frau haben und ich will die Frau werden, auf die ich stolz bin, wo ich auch sage, hey, ich bin eine Vorbildfunktion und das bist du einfach auch. Du bist eine unglaublich menschliche Person. Ich kenne niemanden, der so authentisch auf sozialen Medien ist und auch so ein Following hat. Nicht, weil du Bikini-Bilder postest oder weil man denkt, oh, auf die ist man neidisch oder die macht irgendwie tolle Rabattcodes, sondern man sagt, dieser Mensch ist ein Vorbild und das bist du einfach.
Und das ist mir wahnsinnig wichtig und ich sehe dich halt auch immer noch so, deswegen finde ich das auch so toll, dass du halt als Speakerin auf so vielen Events bist und dass du halt einfach für deine Generation eine so starke Stimme bist und dass du das alles teilst und dass du halt eben auch über gewisse Dinge sprichst, weil ich glaube, es ist ganz, 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 ganz wichtig, ne, dass halt eben auch eben genau deine Generation hört einfach nochmal ganz anders hin. Es ist viel offener, es ist nochmal transparenter.
Die erste Generation, die sich mit Podcasts selber hält.
Ja, absolut. Und ich glaube, vielleicht nochmal einmal, um auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen, weil ich glaube, das ist einfach so ein krasser Knackpunkt, glaube ich, was einfach die krasseste Message einfach an alle Frauen, vor allem da draußen ist. Es gibt garantiert auch Männer, die in Situationen sind, wo sie nicht reinkommen wollten oder wo es ihnen nicht gut geht und so weiter. Aber ich glaube halt, dass gerade für Frauen einfach nochmal diese Thematik so wichtig ist, ne, dass man halt sich nicht denkt, ich bin hier und ich muss hier bleiben, sondern dass wir haben immer eine Wahl. Wir haben eine Wahl.
Und für alle, die jetzt auf so ein Zeichen gewartet haben vom Schicksal, wir sind euer Zeichen. Dieser Podcast ist das Zeichen. Dieser Podcast ist eine Liebeserklärung an euch.
Ja, genau. Man hat eine Wahl. Und wie gesagt, das war ja eingangs der Satz, den ich gesagt habe, was mich mit Abstand noch heute am meisten triggert, ist ja, sind diese Nachrichten von Frauen, die sagen, ich habe keine Wahl. Ne, ich bin alleinerziehende Mutter. Ich habe kein Geld, was ich zur Seite legen kann und so weiter. Und ich glaube halt, hier sprechen ganz viel Glaubenssätze, Gewohnheiten. Wir kennen es nicht anders, ne, weil man halt einfach, und dann kommt halt oft so dieses, oh, du bist so privilegiert und du hast das doch alles und so weiter. Und ich glaube halt, ich möchte immer wieder und ich werde nicht müde, das zu sagen. So, man kann es schaffen. Es ist halt wirklich nur auch Arbeit. Ne?
Also, und es tut weh.
Und es tut weh.
Das und es ist, tut verdammt ja. weh. Und das gehört dazu. Und das, ich finde auch dieses Wehtun, du musst bereit sein, wie gesagt, es ist ein Kampf und es ist, ein, also das Leben besteht ja aus Entscheidungen und das Erwachsenwerden vor allem. Du entscheidest dich immer für etwas, aber auch natürlich gegen was. Mhm. Und das Gegen was kann was total Bequemes, Schönes sein und auch was, woran man sich gewöhnt hat, was ist wie so ein guter alter Sessel, der so passt und den man nicht hergeben will, weil der, oder ein Kleidungsstück, das habe ich auch, ich habe so Kleidungsstücke, die im Schrank hängen, wo ich denke, oh, da erinnere ich mich dran. Aber irgendwann wird es Zeit, dieses Kleidungsstück loszulassen. Und dann wird dieser Bügel frei und dann wird Platz für was Neues. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Platz fürs Neue geschaffen werden muss. Und manchmal muss man auch was weggeben, um was Neues zu bekommen. Und das Neue, zum Beispiel in meinem Leben, ich habe so oft Absagen bekommen und so oft Sachen nicht bekommen. Und rückblickend denke ich, zum Glück, es war nicht meant to be. Und die Absage oder die Kündigung oder was weiß ich, war genau das, was ich gebraucht habe, um diesen Ort zu verlassen und das zu finden, was ich heute mache. Und es tat weh und ich habe geheult und ich werde auch nicht sagen, das war jedes Mal, wo ich dachte, oh toll, was weiß ich. Aber als Tipp vielleicht für alle, die zuhören, ich habe meine Liste angefangen mit all den Absagen, die ich bekommen habe in meinem Leben, Momenten, wo ich traurig war, Momente, wo ich gesagt habe, oh, da geht's mir schlecht und habe das alles aufgeschrieben. Und darunter habe ich eine Liste gemacht mit jedem Preis, jeder Auszeichnung, jeder Nachricht, jeder Begegnung, die für mich toll war. Und die Kontraliste oder diese Negativliste ist im Vergleich zu dieser positiven Liste unglaublich klein. Und das manchmal rückblickend zu sehen, hilft mir ungemein. Und gerade wenn ich kurz vor den Tagen stehe, PMS habe und denke, alles ist scheiße und ich habe einen dicken Po, denke ich sehr, sehr oft während den Tagen oder kurz davor.
Also, alles ist dann plötzlich viel schlechter als sonst noch 2 Tage vorher.
Und dann denkt man so, oh, da muss ich jetzt Schokolade essen. Dann denkt man, oh Gott, jetzt ist der Po noch dicker. Nein, aber dann schaue ich mir manchmal diese Liste an. Und dann bin ich auch stolz auf mich. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, in meinem, wir haben alle, es gibt so eine Übung, das heißt diese Selbstliebeübung, da stellst du dich vor den Spiegel und sagst dir, dass du dich liebst, du bist toll, du bist schön, du bist was weiß ich. Ich habe keine Zeit dafür, ich bin Unternehmerin, ich stehe nicht so häufig vorm Spiegel, ich schmücke mich auch kaum, das heißt Spiegel und ich, wir haben nicht so eine häufige Begegnung. Aber wo ich tagtäglich raufschaue, ist mein Handy. Und ich habe irgendwann angefangen, mich selber als Hintergrundbild für mein Handy zu nehmen. Ich habe nicht irgendwie ein Pärchenbild oder ein Bild von einer Palme oder einem Urlaub oder einem Zitat, sondern ich habe mich wirklich selber als Hintergrundbild, weil ich schaue am häufigsten auf mein Handy und ich schaue drauf, ich sehe mich und ich denke mir so, ich bin stolz auf dich, Kleines. Mhm. Und ich habe ein Bild genommen, wo ich lächle und ich mochte mein Lachen seit lange nicht. Und dadurch habe ich gelernt, mich selber zu lieben, auch mein Lächeln zu lieben. Und ich sage mir nicht tagtäglich vom Spiegel, du bist toll, du bist schön, du bist was weiß ich, sondern ich schaue auf mein Handy und erinnere mich dran, ich mache das für dich und ich mache das für mich selber. Mhm. Und ich möchte am Abend auf mein Handy schauen und mich sehen und denken, du hast einen tollen Job gemacht. Mega. Und ich kann mir selber in die Augen schauen und das muss nicht im Spiegel sein, sonst ist dieses Mädchen, was vor 2 Jahren das Foto aufgenommen hat und an dem, wo ich noch nie dachte, dass ich hier stehen würde. Und jetzt sitze ich, wie gesagt, hier in einer sehr, sehr schönen Immobilie von dir im Dachgeschoss und bin ganz oben angekommen. Und das ist einfach der Moment, wo ich sage, ja, nehmt euch selber als Hintergrundbild und seid stolz auf euch. Und ich, wirklich, manchmal kommen dann Leute, oh, hast du dich selber als Hintergrundbild? Wo ich denke, ja, weil ich mich selber lieb habe.
Schön. Ja, das passt sehr gut mit meinen Tipps, die ich auch gerne an dieser Stelle noch einmal kurz reingebe, dass ich auch sage, ich habe mich ja tatsächlich noch viel mehr lieben gelernt durch meine Instagram-Lives, ne? Ja. Weil da setze ich mich ja wirklich komplett ungeschminkt, teilweise verheult, teilweise total übernächtigt, weil meine Tochter mal wieder nicht geschlafen hat. Ich setze mich no matter what vor diese Kamera und sage mir eigentlich selber guten Morgen. Und das hat so viel mit mir gemacht, mit meiner Sicht auf mich selber, weil ich mich einfach total krass, ja, so sehen gelernt habe. Und das gebe ich immer sehr gerne als Tipp mit, ne, dass man sich halt auch, wenn man jetzt keine Instagram-Lives macht, aber sich wirklich auch einfach mal in die Kamera spricht, sich was Nettes sagt und sich sowas mal immer wieder anschaut. Also ganz ähnlich zu deiner Aufnahme auf deinem Handy. Aber auch so Bewegtbild, ne, ist teilweise auch nochmal was ganz anderes, dass man denkt, oh Gott, wie höre ich mich an? Wie sehe ich denn aus? Meine Nase ist viel zu lang, meine Augenbrauen sind krumm und schief. Also irgendwie Und dann aber anzufangen, mal wirklich auf das Schöne zu achten, ja, und was man an sich mag und einfach nicht immer nur sich selber zu kritisieren und zu sagen, oh, das ist scheiße und das ist scheiße. Ich weiß schon, warum ich gemobbt werde, weil, ne, sondern einfach sich auch mal schöne Dinge zu sagen. Genauso auch wie die Dankbarkeit am Morgen, ne. Also einfach mal morgens 3 Dinge zu sagen, wofür ich dankbar bin, den Fokus auf das Positive zu setzen und nicht immer nur zu sagen, das ist alles scheiße und das und oh Gott, jetzt heute muss ich das schon wieder machen, sondern einfach mal wirklich zu sagen, wofür bin ich denn eigentlich heute dankbar?
Das heißt, für alle, die jetzt gerade zuhören, überlegt euch, wofür ihr heute dankbar seid. Und genau, ich hoffe, an erster Stelle steht diese Podcast-Folge.
Das hoffe ich auch sehr. Hast du eigentlich jemals selber irgendwie Coachings genommen? Hast du selber mal Therapie gemacht? Mhm. Oder weil du bist 25, aber du sprichst ja wirklich so weise und hast so tolle Impulse und so viel. Woher hast du das alles?
Ich habe Therapien gemacht, weil ich glaube, gerade als Gründerin brauchst du auch einen Ausgleich zu dem Alltag, zu dem Leben, brauchst du auch eine. Für mich war eine Therapie immer so diese eine Person, wo ich egoistisch sein darf und nur über mich rede und auch nichts über die andere Person weiß und auch nicht irgendwie die belaste mit was und die Person stark genug ist, das auszuhalten. Tatsächlich würde ich aber sagen, was mir am meisten geholfen hat, ist, wie gesagt, authentisch bleiben zu wollen. Und das heißt eben auch reflektiert zu sein und auch zu sagen, ich bin manchmal das Arschloch. Ich bin nicht immer toll und ich bin auch nicht immer erfolgreich. Und manchmal sitze ich auch auf der Couch und bin echt eine ziemlich doofe Kuh gegenüber anderen, gegenüber mir selber. Aber das auch zu verstehen, zu akzeptieren und auch zu sagen, es gibt ja mal so, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Auch manchmal zu erkennen, wer bin ich eigentlich? Und das ist auch in Ordnung. Und ich muss jetzt nicht direkt an mir arbeiten und das Bessere. Und ich habe auch nicht diesen Selbstoptimierungswahn, der teilweise in der Startup-Szene sehr extrem ist, wo es dann anfängt mit Körperbau, dann auch, ich muss an mir arbeiten, ich muss alles an mir ändern. Auch manchmal zu verstehen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Und ich sehe aber auch meine Macken und Nachteile und versuche die vielleicht lieben zu lernen und dadurch vielleicht auch zu heilen. Das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Und gerade als Gründerin, wo du eine Rolle in der Öffentlichkeit hast, habe ich eine Verantwortung nicht nur mir selber gegenüber, sondern auch anderen. Und deswegen versuche ich da auch stark zu bleiben. Deswegen versuche ich auch zu zeigen, es ist vollkommen in Ordnung, als Businessfrau lange Haare zu haben, rosa Kleider zu tragen, rosa Tops zu tragen, in meine feminine Art zu gehen. Und gleichzeitig aber auch erfolgreich zu sein und dass das eine das andere nicht ausschließt und dass es eben nicht immer diese Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern wirklich immer wieder dieses Und. Und Und ist ein ganz, ganz tolles Wort. Ich bin das und das. Und da auch zu verstehen, ja, wer bin ich und was will ich sein und das auch immer wieder anpassen zu dürfen und nicht in dieser gleichen Schublade oder ich bin lustige Freundin oder sowas. Ich bin auch manchmal die traurige Freundin, die auch Unterstützung braucht.
Du hast vorhin einmal gesagt, dass du, wenn du so ja an richtige Nachrichten bekommst oder irgendwelche komischen
Heiratsanträge bei LinkedIn.
Ja, also was du da echt teilweise, das ist so Wahnsinn, also es ist unglaublich. Und du teilst es, ne, weil du natürlich damit dann auch andere Leute wachrüttelst, die vielleicht genau sowas denken, das halt nur nicht sich trauen auszusprechen, aber viele denken das. Und ich habe das auch vor kurzem gemacht, dass ich dann auch sowas geteilt habe und gedacht habe, so eigentlich mache ich das gar nicht immer jetzt irgendwie um so, oh, guck mal, was
der
ich
böse
will.
Oder so.
Genau, sondern einfach nur ein Bewusstsein zu schaffen, dass ich halt anderen auch ganz klar sage, so schaut mal, diese Gedanken sind so massiv negativ. Das ist halt einfach, Neid hat die niedrigste energetische Schwingung überhaupt. Das ist einfach, damit tut ihr euch nur selber weh. Das ist überhaupt nicht, was mich tangiert. Mich trifft es überhaupt nicht. Es ist nur die Person, der es anscheinend gerade sehr schlecht geht. Ja.
Und die auch Kraft, also du schickst ja auch Kraft und ich glaube auch zum gewissen Grad ist dieser Erfolg, den ich habe, daraus entstanden, dass mir unglaublich viele Leute Kraft geschickt haben und Liebe und Hass sind sehr, sehr starke Emotionen. Das heißt, rein theoretisch danke an all diejenigen, die mir manchmal irgendwie Hass geschickt. Es ist aber nicht nur Hass. Also zum Beispiel das letzte Beispiel, was ich hatte, da habe ich auch eine Instagram-Story dazu gemacht. Ich war bei der Fashion Week, habe einen Beitrag dazu gemacht, warum ich als Gründerin auf die Fashion Week gehe, obwohl ich kein Modestartup habe. Und das ist halt für mich eine unglaublich tolle Art, das Austausch zu ermöglichen und auch mal aus meiner Blase rauszukommen. Und habe einen Beitrag gepostet mit Jacke, aber ich habe halt die Schulter frei. Also eine, weil es modisches Statement war. Und dann kam ein Kommentar, ist sie nicht kalt? Von einem Mann, obviously. Und dann habe ich auch geantwortet, würdest du das gerade einem Mann fragen? Ist dir kalt? Ich habe eine Jacke an, man sieht ein bisschen meine Schulter, mehr sieht man nicht. Und das ist immer wieder diese Oberflächlichkeit. Wenn ich überlege, ich hatte auch ein Bild mit Christian Lindner mal, der im Hintergrund war und ich habe darüber gesprochen, dass Netzwerken total wichtig ist. Das Einzige, oder nicht das einzige Kommentar, aber ein Kommentar, was ich dazu bekommen habe, war, ja, ein BH würde dir auch nicht schaden. Wo ich halt einen Post dazu gemacht habe und gesagt habe, warum müssen uns, kam von einer jungen Frau, die in einem ähnlichen Alter ist wie ich, wo ich dachte, warum müssen wir uns darauf reduzieren? Das ist mein Körper, ich will kein BH tragen. Meine Mama ist in den 80ern, hat die BHs verbrannt, ist auf die Straße gegangen, dass man das eben nicht mehr machen muss. Ich darf gar kein BH tragen. Irgendwie so aus Respekt meiner Mama gegenüber, die das da den flammenden BH rumgeschleudert hat. Und diesen Befreiungsakt auch zu verstehen und jeden zu selbst sein lassen. Und gerade meine Generation ist ja bekannt für Shitstorms. Also da bin ich auch sehr kritisch gegenüber meiner Generation. Mhm. Wir sind sehr bekannt dafür, Angst zu haben, Shitstorm zu haben, weil du in dieser Cancel Culture, also in diesem immer wieder Angst haben, nicht woke genug zu sein, nicht richtig gegendert zu haben, nicht richtig das zu verstehen, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler und die Leute, die sich auf die Straße kleben, die haben vielleicht mal ein Amazon-Paket bestellt und haben auch einen schlechten CO2-Abdruck, obwohl ihnen das gar nicht bewusst ist, die haben ein Handy, was sie tagtäglich aufladen und all das und dann nicht so verurteilend zu sein gegenüber anderen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch in den sozialen Medien.
Total. Oh, vielen Dank. Es waren so viele tolle Impulse. Ich könnte wirklich jetzt noch mit dir Ewigkeiten weiterquatschen, aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl, das ist gerade ein gutes Ende, ist ein super guter Impuls, einfach auch nochmal in sich zu gehen. Ich kann auch an dieser Stelle einfach nur nochmal sagen, so Paradigmawechsel ist so wichtig, dass man einfach versteht, wie sich so ein bisschen in die andere Person hinein zu versetzen. Was geht da ab? Was ist gerade, ne, also einfach so Nachrichten einfach nochmal gut zu überdenken. Also ein ganz, ganz wichtiger Impuls, den ich auch nochmal abschließend mitgeben möchte, ist, dass ich früher so schnell aus dem Effekt herausgehandelt habe, dass ich so schnell so Dinge einfach rausgehauen habe, ohne irgendwie da nochmal drüber nachzudenken. Und das ist einer meiner größten Learnings und wo ich sehr dankbar dafür bin, dass ich jetzt einfach ein bisschen älter, ein bisschen reifer geworden bin, dass ich oft wirklich über Dinge nochmal eine Nacht drüber nachdenke, ob das wirklich so ist, ob ich das wirklich so kommunizieren möchte und so weiter. Natürlich, ne, mir passieren genauso viele Fehler auch noch und ich habe auch immer noch so Sachen, wo ich sage, oh, da müsste ich ein bisschen besser drin werden, das dran arbeiten und so weiter. Wie gesagt, es ist aber auch okay. Ich habe einfach damit, ne, ich habe einfach angefangen, mich dafür zu akzeptieren, wie ich bin, dass ich halt manchmal auch wirklich fahrig werde, dass ich manchmal ungeduldig bin, dass ich halt einfach und nicht perfekt bin. Und ich glaube aber genau darum geht's hier. Ne? Und das finde ich war jetzt so ein schöner abschließender.
Ich bin ganz happy. Also ja, ich gehe mit einem ganz anderen Glow raus, als ich reinkam.
Sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir.
Danke für die Einladung.
Wow, die Folge ist definitiv sehr viel intensiver geworden, als ich ursprünglich gedacht hatte. Ich glaube, ich möchte es auch an dieser Stelle einfach mal so stehen lassen. Ich hoffe einfach wirklich, dass wir viele Menschen damit inspirieren konnten und dass euch die Folge auf irgendeine Art und Weise geholfen hat. Ich muss das für mich ehrlich gesagt auch erstmal sacken lassen, weil ich noch nie öffentlich über diese Thematik gesprochen habe. Ich fand auch die Themen, die Anastasia besprochen hat, unheimlich wichtig, dass wir ja einfach über solche Dinge auch sprechen und dass wir einfach nicht immer nur die schönen Seiten beleuchten. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder sonst irgendwas zu dieser Folge habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne eine E-Mail an info@glowcast.de oder ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne über unseren Instagram-Account entweder glowcast.podcast oder auch dem Jack's Beautyline-Account schreiben. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese Folge in irgendeiner Weise weitergeholfen, inspiriert und hat euch ja bereichert. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch jetzt eine glowige Woche und bis dahin.